Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über Ueli Maurer, seinen Rücktritt, was jetzt kommt, über die Ukraine, neue explosive Phase. Dann Liz Truss, die britische Premierministerin, führt ihr Land und ihre Partei weiter ins Desaster. Und in Iran, Aufstand der Frauen, haben sie dann jetzt eine Chance gegen das Mullah-Regime. Also fangen wir mal an bei Ueli Maurer natürlich. Markus, loben Sie ihn von allen Seiten, von links bis rechts, auch von dir natürlich, ist ganz klar, schon fast so, wie wenn er gestorben wäre. Es ist schon seltsam, wenn ein Politiker so von allen plötzlich gelobt wird. Also man ist offenbar wirklich echt froh, dass er jetzt den Platz...
Meinst du wegen dem? Nein, ich glaube wirklich, es ist Anerkennung, dass man eben wirklich sich getauscht hat. Viele Leute haben das Gefühl gehabt, es gibt eine Wiederholung von Christoph Blocher im Bundesrat. Und das ist wirklich nicht passiert. Das kann man teilweise sogar kritisieren, kann man auch Ueli Maurer kritisieren, aber letztlich hat das einfach irrsinnig gut gemacht.
Also gut, also ja, wir können jetzt noch ein paar Reminiszenzen bringen. Du mit dem Ueli Maurer, ich mit dem Ueli Maurer, ich mache mich erinnern, Ende der 80er Jahre haben wir im Bonus, unser Monatsmagazin, haben wir mal gehört, dass irgendeine so seltsame Figur aus dem Zürcher Oberland wo der Regierungsrat werden. Wir sind ziemlich frech, sie haben einen Bastelbogen gemacht. Wir basteln uns einen Regierungsrat, haben den Ueli Maurer als Bastelbogen dort eingeleitet. Er ist dann nicht Regierungsrat geworden, aber dass er dann später Parteipräsident wird und noch Bundesrat, das hätte ich mir wirklich nicht vorstellen.
Gut, aber haben immer eine gute Nase gemacht, oder? Ja, schon. Bastelbogen hat er schon gemacht. Den könntest du jetzt mal noch ausfüllen. Könntest du ihn noch machen. Nein, aber Ueli Maurer ist sicher einer der meist unterschätzten Politiker überhaupt. Und ich habe es immer wieder gedacht, wenn du den öffentlich erlebt hast. Ich meine, Ueli Maurer ist ein unglaublich guter Redner. Der hat wirklich frei können, gut, lustig und gescheit reden. Und ich meine, das ist eine irrsinnige Leistung. Wir haben in der Schweiz sehr wenig Politiker, die das können. Und von dem her ist eigentlich immer schon klar gewesen, dass der relativ weit könnte kommen mit dem, obwohl er als Parteipräsident, weiss Gott, unglaublich einmal aggressiv war.
Genau, also er ist ja vor allem ein Mann von Christoph Blocher 1999 in einer Sendung Sonntag, wo 100'000 Mal, glaube ich, über 1 Million Mal abgeladen wurde, ist inzwischen, gerade in den letzten Tagen, hat man gesehen, wie, wo ich ihm gesagt habe, sie sind ja nur Parteipräsident von Blochers Gnade, wie er da aufgestanden ist, das muss ich mir nicht mehr nachhören und so, das war natürlich nicht klar gewesen, aber hat natürlich gestimmt, von A bis Z. Er ist nicht nur Parteipräsident von Blochers Gnade, er ist auch dann Bundesrat wurde von Blochers Gnade. Und du als einer von der Blocher Intimus weiss es natürlich sehr gut.
Journalist von Blochers Gnade.
Genau. Das auch der, der jetzt Bundesrat Nachfolger werden und Nachfolgerin, muss es auch noch von Blochers Gnade sein. Also was 1999 gestimmt hat und dort auf Widerstand gestossen ist, geht genauso 2022. Und das ist schon noch bemerkenswert.
Ja gut, aber das ist immer so bei grossen Leuten. Also, Roger Schawinski kann man auch nicht werden im Radio 1, wenn man nicht mit dir gut auskommt.
So entspannen.
Nein, mal, schau jetzt mal. Also, Christoph Blocher ist einer der begabtesten und strategisch intelligentesten Politiker, die die Schweiz für lange Zeit gehabt hat. Und der ganze Erfolg von der SVP ist zum grossen Teil sein Erfolg, ist völlig klar. Und dass die Leute, die sehr eng mit dem zusammengearbeitet haben, dass die alle auf irgendeine Art stark beeinflusst waren von ihm, ist ja klar. Nur hat man Ueli Maurer, das finde ich nämlich noch interessant, und da würde ich jetzt dir unterstellen, Akademiker-Hochmut. Man hat beim Ueli Maurer hat man das viel stärker immer betont, wie er da vom Christoph Blocher geführt werde und so weiter. Dabei muss ich jetzt dir sagen, alle, die im engeren Kreis waren von der Führung von der SVP, sind unter starkem Einfluss von Christoph Blocher. Warum? Weil, das habe ich ja selber auch erlebt, er ist einer von der Gescheitsten gewesen, er ist einer von der Begabtesten gewesen und er hat einen unglaublichen Instinkt gehabt, politisch. Wenn du mit dem zusammenarbeitest, bist du unter seinem Einfluss.
Genau, und der Ueli Maurer, der hat das natürlich gemerkt und hat gemerkt, er kann nur dort wirklich vorkommen. Er hat dann natürlich vieles müssen über sich ergehen lassen, vor allem mit der Sendung mit dem Victor Jacobo, während Jahren parodiert worden, als Volltrottel eben. Also was wir dort so ein bisschen locker gesagt haben, ist dort natürlich immer wieder gekommen. Ich glaube, sein Hass auf die Medien, der ist dort so richtig gewachsen. Und dort hat sich das ergeben. Und das ist ja bis zu seiner Abschiedsrede, jetzt da, wo er seinen Rücktritt gegeben hat, ist das immer wieder vorgekommen und hat das Gefühl gehabt, okay, denen gebe ich etwas zurück. Und ich bin unkoppelt und ich erlaube mir alles, ich kann mir alles leisten, ich bin jetzt ja Bundesrat und man kann mich nicht abwählen, etc. Und diese Seite, die habe ich also gar nicht geschätzt bei Ueli Maurer.
Ja, aber Roger, du bist ja nie in dieser Situation gewesen. Da kann ich dir jetzt selber auch sagen, als ein Journalist, der nicht immer auf der Seite ist vom Mainstream, du wärst auf eine Art bekämpft von diesen Medien, die nicht normal ist. Und das Jacobo, da bin ich jetzt ziemlich sicher, das hat Ueli Maurer fast am wenigsten ausgemacht. Nein, es ist die dauernde systematische Herabsetzung und Falscheinschätzung, die der Ueli Maurer auch als Bundesrat immer wieder hat müssen über sich ergehen lassen. Ich meine, kannst du dich erinnern, bei den Grippenkampfflugzeugen, der Rundschau, wie die den blöd hingestellt haben, das hätten sie sich nie getraut bei Malin Berse. Und das ist das Ärgerliche. Ich habe nichts dagegen, wenn Journalisten angriffig sind. Ich habe nichts dagegen, wenn sie teilweise sogar ungerecht sind. Aber es ist völlig einseitig gewesen. Es ist immer gegen den Ueli Maurer gegangen oder gegen andere Leute von der SVP. Und das ist der Grund, warum da ein wirklich, das verstehe ich genau, ein richtiger, ja, Hass ist wahrscheinlich übertrieben, aber schon ein unglaublicher Ablöscher bei ihm sich ausbreitet hat, das verstehe ich.
Ja, aber die Grippenabstimmung, die hat ja gezeigt, dass er seine wichtigste Aufgabe als Verteidigungsminister nicht gelöst hat, wo er da mit seinem Haus, mit seinem Modellhaus durchs Land tingelt ist. Und wenn man kein Dach drüber hat, dann nachher ist nicht mehr gut und so. Hat also die Stimmbürger wie Kleinkinder hat er wollen überbringen. Dort hat er versagt. Man kann sagen, nachher dann als Finanzminister hat er einen guten Job gemacht. Und was du da geschrieben hast, ist natürlich völlig falsch. Er schaut auf jeden Franken, wie wenn es sein einziger wäre.
Ja,
das Gegenteil
stimmt.
Ist der Fall.
Ja,
bei Covid hat er Hunderte oder Dutzende von Milliarden in No-Time freigegeben. Und vielleicht ein anderer hat das nicht gemacht.
Nein, aber dort hat er eine wahnsinnig gute Lösung gemacht.
Finde ich auch.
Wo sehr schnell war. Und dort war eben noch wichtig, das haben dann nachher alle im Ausland nachher studiert. Er war von Anfang an wahnsinnig grosszügig, ohne grossen Aufwand, grossen bürokratischen Aufwand. Und deshalb ist das so schnell gegangen. Das ist extrem wichtig, das ist überlebenswichtig. Und die Deutschen oder die Franzosen oder die Holländer haben dann gemerkt, uiuiui, mit all den Kontrollen, die wir gemacht haben, haben wir dafür gesorgt, dass es nicht funktioniert hat. Aber sonst muss ich sagen, Roger, die ganzen Ausgaben, die wir gemacht haben bei Corona, wir hätten mehr Ausgaben gemacht, wenn man nicht jemanden gehabt hätte wie Ueli Maurer, der wahnsinnig aufs Geld geschaut hat, und du hast jetzt auch in den letzten paar Wochen gemerkt, er ist der, der sogar die SVP selber, seine eigene Partei und auch die Bürgerlichen kritisiert hat, zum Beispiel wegen dem Armeebudget, das man jetzt aufsetzen relativ kurzfristig, was ich gut finde, aber da hat er auch kritisiert. Da ist er sehr glaubwürdig gewesen. Aber ich möchte noch etwas sagen wegen den Medien, noch einmal. Ich finde, auch das ist eben sehr gut, dass wir einen Bundesrat haben, der das einmal sagt. Weil, Roger, ehrlich, das verstehst du viel weniger, als ich das verstehe. Es ist so einseitig, unsere Medien. Und das ist ein Problem und es ist auch ein Problem von all den Leuten, die Ueli Maurer eben schätzen. Das hast du auch bei Corona gesehen. Es war wichtig, dass wir jemanden hatten im Bundesrat, der durchblicken lassen hat, dass er nicht immer einverstanden war.
Ja, und dann mit dem Trachtenliebli dann gekommen ist und so weiter. Nein, das hat mir nicht gepasst. Und ich muss auch noch sagen, ich habe den Ueli Maurer immer wieder verfolgt und ich habe dann auch gesehen, als er nicht mehr Parteipräsident war und der Toni Brunner ist sein Nachfolger geworden. Und der hat dann das vorgeführt, was der Ueli Maurer gemacht hat, nämlich eine Sektion nach der anderen zu gründen. Dann ist auch der Toni Brunner vorne angestanden und wo er dann anfangen zu reden, ist die Tür aufgegangen und der Ueli ist reingekommen. Warum ist er gekommen? Obwohl er nicht mehr Parteipräsident war. Leute, die auch sein Privatleben kennen, wissen, er hat jede Gelegenheit benutzt, um nicht mehr zuhause sein müssen und ist möglichst jeden Abend einfach weggegangen. Und das zeigt mir, also, dass dort vieles doch nicht so im Lohn war.
Gut, ich weiss nicht, wie gut, dass du informiert bist, aber da würde ich jetzt nicht weiter ins Private gehen. Wie viel dass du weisst, aber ich finde, das ist also überhaupt nicht etwas, das man muss kritisieren, dass er in seiner Familie teilweise einen anderen Weg gegangen ist. Aber das ist wirklich nicht das Thema.
Ein anderer Weg gegangen ist.
Nein, das führt jetzt viel zu weit. Aber noch eines, ich möchte noch eines betonen, was ich gestern geschrieben habe. Und das finde ich auch lustig, wenn ich noch teilweise Kommentare anschaue. Weil die Leute meiner Meinung nach auch dort viel, viel missverstanden haben am Ueli Maurer. Ich glaube, ganz unabhängig von dem, was er inhaltlich eingebracht hat im Bundesrat, ist er wichtig gewesen, weil er Leute vertreten hat, die sonst eigentlich in der Regierung und in der Verwaltung und im Parlament zu wenig eine Rolle spielen. Das ist das Erste. Wo er wirklich, das ist eine riesen Leistung. Und das Zweite, Er hat eigentlich die SVP versöhnt mit dem Land und umgekehrt. Jetzt muss man doch sagen, es ist erstaunlich, sogar ein Wermut sagt noch etwas Positives in Ueli Maurer. Das zeigt doch irgendwo, die Zeit von der Totalpolarisierung in diesem Land ist ein bisschen vorbei.
Genau, und das ist ja richtig, und das gerade in dieser Zeit, wo sonst so Polarisierung überall gross ist, an vielen Orten auf der Welt, wenn das ein bisschen ruhiger gehandhabt wird bei der Nachfolge, ist das gut. Und darum ist natürlich der Albert Rösti, der für das steht, in der SVP ist ein Top-Favorit, schon seit längerem. Hat zwar nicht gelangt, dass er Parteipräsident bleiben konnte, der Blocher hat ihn abgesagt. Und darum ist jetzt fraglich, ob er sagt, okay, Parteipräsident hat das nicht können machen, das hat er nicht gebracht. Aber für Bundesrat langt es noch. Und, ja, so ist doch die Fragestellung.
Du siehst, was wichtiger ist.
Oder? Nein, das ist aus der Sicht von Blocher. Aber er ist das, was auf das hingeschafft hat. Die zweite Favoritin, doch interessant, ist Esther Friedli, erst in 2019 im Parlament. Und da fragt man sich, warum Esther Friedli? Esther Friedli ist die Lebenspartner von Toni Brunner. Und wenn man den Toni nicht überkommt, nimmt man halt irgendwie den Trostpreis. Und der Bloch ist offenbar hinter Esther Friedli. Und jetzt haben wir also Magdalena einerseits und Christoph auf der anderen Seite Toni und Esther. Und die Esther, die hat ja so durchblicken lassen, dass sie das machen will. Was hat der Toni Brunner gesagt? Er ist übrigens in dieser ganzen Kommission, in dieser Findungskommission von der SVP. Das heisst, wenn er umschaut, ist er im Haus, im Bett.
Seht überall Kandidaten.
Sich selber hat er rausgenommen. Aber dann findet er vielleicht dort einen Kandidaten. Toni Brunner hat gesagt, eine Frau wäre noch gut und eine andere Frau ist nicht in See. Also es ist schon seltsam, wie sich das abzeichnet.
Aber es ist natürlich der uralte Sexismus von Roger Schawinski, dass du Esther Friedli nur siehst im Zusammenhang mit Toni Brunner. Du kennst sie ja wahrscheinlich auch. Sie ist politisch auch sehr scharf. Also sie ist gut, sie ist gescheit.
Aber sie kann nicht Wäre sie an dieser Position, wenn sie nicht Lebenspartnerin wäre?
Glaube ich nicht. Schau mal, Monika Rüegen, die ich auch für eine super Kandidatin würde halten, falls sie sich würde aufstellen lassen, die ist auch erst seit 2019 im Parlament. Die ist auch einfach eine gute Politikerin, eine sehr gute Politikerin. Und dass in der SVP, selbst in der SVP, nicht schlecht wäre, wenn sie mal eine Frau würden bringen im Bundesrat, das ist ja offensichtlich. Und ich muss sagen, Esther Friedli ist wirklich sehr, sehr fähig politisch. Ich finde sie nicht sehr charismatisch. Gerade wenn man sie vergleicht mit dem Toni Brunner, ist natürlich Tag und Nacht. Aber für Bundesrätin wäre sie wahrscheinlich unglaublich gut.
Ich habe einen Abend verbracht mit ihnen im Haus der Freiheit. Der Thomas Hess war noch dabei gewesen. Und der Star vom Abend, ganz klar,
ja, logisch, ja,
ist der Toni.
Ja, sogar der Roger Schawinski hat keine Chance gegen den Toni Brunner.
Niemand hat Chance gegen den Toni Brunner.
Ich muss sagen, Toni Brunner neben Donald Trump. Toni Brunner setzt sich durch.
Nein, also gut, jetzt vor allem bei den Heringen. Reden wir über den Ukraine-Krieg? Nein, vielleicht noch am Schluss noch von dir. Ein Tipp jetzt aus der heutigen Situation, wer schafft
es? Ja, wüsste
ich. Ich sage es auch. Okay, Ukraine-Krieg, letzte Woche verschiedene...
Oh, darf ich noch etwas sagen, Roger? Was immer noch offen ist, ganz ehrlich, ich glaube daran, eigentlich sollte die SP sich gut überlegen, ob sie nicht noch einen zurückzieht. Weil ich habe es ja schon mal gesagt.
Also zurückziehen.
Das du, eine geht, das eine geht. Für die SP wäre es total gut, jetzt.
Gut, du hast ja das am letzten Montag mir gesagt. Ich habe es auch aus verschiedenen anderen Kreisen gehört. Wir warten ja einen Rücktritt per se. Ist nicht passiert. Was hast du gehört? Warum sind die Gerüchte aufgekommen? Warum ist es nicht passiert?
Weil die Leute, die schon viel recherchiert haben beim Bärsee und das Umfeld sehr gut kennen, ein paar Hinweise hatten, wo ich auch das Gefühl hatte, die Hinweise stimmen. Die gleichen Hinweise hatte ich übrigens auch beim Ueli Maurer gehabt. Beim Ueli Maurer habe ich auch gedacht, dass es so weit kommt.
Gut, reden wir über die Ukraine. Letzte Woche ein wichtiges Ereignis, die Fake-Annexionen von 4 Provinzen. Und das Ganze ist in einer grossen Festakt in Moskau dann zelebriert worden und festgelegt worden am gleichen Tag, wo sie eine wichtige Stadt im Donbass verloren hat, damit man merkt, dass es wirklich eine Farce ist, was da ist. Der Putin wird immer extremer in seinen Reden, hat gesagt, es seien Satanisten im Westen. Also wir sind des Teufels und die Drohungen sind natürlich eben immer extremer geworden. Jetzt muss man ja sagen, wenn man alles, das Ganze anschaut, hat ja einen Fehler nach dem anderen gemacht. Ah, der Angriff war ein Fehler gewesen. Dann die Niederlage bei Kiew war ein Fehler gewesen. Dann die Niederlage bei Kharkiv. Jetzt Rückschlag im Donbass. Dann Chaos bei der Teilmobilisierung. Also muss man mit weiteren Fehlern rechnen. Der nächste Fehler könnte ein ganz fataler sein, oder?
Ja, das kann sein. Das ist völlig nicht auszuschliessen. Und das wäre eine extreme Eskalation, weil die NATO würde sofort zurückschlagen, wenn er Nuklearwaffen würde einsetzen. Und das geht so. Er redet aber so viel darüber, dass ich immer noch das Gefühl habe, er getraut sich nicht, sonst würde er nicht so viel reden. Aber mein Eindruck ist auch, da hat sich ein Mann innerhalb von kürzester Zeit vom allgemein noch ernst genommenen Staatsmann völlig zersetzt zu einem absoluten Klon. Das ist ein Politklon mittlerweile in Moskau. Und das kommt nicht gut raus für Russland, weil die Fehler, du hast alle aufgezählt, sehe ich genau gleich. Und ich meine, geht auch weiter, jetzt bringt er noch die lächerliche Legende zu Wort, dass da Nord Stream 2 von den Amerikanern gesprengt worden ist. Es ist so absurd, was die Russen die ganze Zeit das Gefühl haben, was wir alles könnten glauben, ist also schon dicke Sache.
Also gut, es ist immerhin ein Glaube mit dem grössten Nukleararsenal von der ganzen Welt. Also muss man vielleicht doch ernst nehmen, wenn man als Clown darstellt, würde ich sagen, dann hat man glaube ich ein bisschen falsch eingeschätzt. Aber seine Probleme werden immer grösser. Und indem er immer noch mehr Eis drauf gibt, noch mal eine Schippe drauf rührt und Teilmobilisierung und das und Annexion etc., dann werden Kompromisse immer unmöglicher. Es geht dann am Schluss auf Tutti. Entweder oder.
Ja gut, aber das ist jetzt schon lange der Fall, oder? Also ich glaube, es
gibt doch Leute bei uns,
es ist wahnsinnig schwierig. Ja, ich glaube nicht, dass man mit dem kann verhandeln kann. Man sollte nicht verhandeln. Eben, man sollte nicht verhandeln. Solange dass der noch ein fremdes Land besetzt und so tut, als wäre das sein Land, geht es gar nicht. Das ist absolut unmöglich. Und zweitens ist es einfach klar, der Bruch, den er veranstaltet hat, in dem, dass er einfach ein friedliches anderes Land, Nachbarland angreift im 21. Jahrhundert, das kannst du fast nicht korrigieren. Wie will man da mit dem noch verhandeln? Das ist relativ schwierig.
Genau. Vor allem, weil man weiss, dass wenn man mit ihm verhandelt hat und ein Abkommen gemacht hat, dann bricht er doch das. Reden wir noch über Großbritannien und Iran in wenigen Sekunden.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Großbritannien, ganz ein wichtiges Land in Europa, wenn es nicht mit der EU ist, ist in der totalen Krise mit der neuen Premierministerin, der Liz Truss. Sie hat die konservative Partei total in Knie gebracht, laut Umfragen ganz extrem weit hinter Labour. Dann hat sie gesagt, okay, ich löse das Problem, indem ich die Steuern für die ganz Reichen abnehme. Das ist nicht gut angekommen. Das Pfund ist abgestürzt und sie hat es heute Morgen müssen zurücknehmen. Und man merkt jetzt nach dem Clown, das war ein Clown gewesen. Boris Johnson nennt sich die unfähige Liz Truss. Und du als Brexiteer, also du als einer von den Hauptverantwortlichen von dem Brexit.
Danke vielmals. Da bin ich aber stolz. Das gibt es ja nicht. Ja, super, danke vielmals. Danke für die Rose. Ich gehe nicht gut heim.
Genau, also gut. In Großbritannien heisst es jetzt im Weiterkreis Eat or Heat. Also entweder hat man im Winter noch zu essen oder kann heizen, aber beides hat man nicht mehr.
Ja, das gilt ja in Deutschland auch. Also Entschuldigung, das ist das Problem, das alle haben. Die ganze Energiekrise ist in England genauso gross wie bei uns und sie ist genauso gross wie die gleiche Scheisspolitik. Die gleiche schlechte Politik gemacht worden ist, was Energie betrifft. Zweitens haben sie schon lange schlechte Wirtschaftspolitik. Mit Cameron fängt es an. Die Konservativen haben eigentlich aus meiner Sicht eigentlich nie das gemacht, was die Konservativen ihren Wählern versprochen haben. Dass sie nämlich eigentlich schauen, dass die Wirtschaft wieder gut läuft. Und die Wirtschaft läuft immer dann gut, wenn du der Wirtschaft möglichst viel Freiheit gibst, der Unternehmer viel Freiheit gibst und der Unternehmer. Da musst du Steuern senken. Er hat völlig, also ich meine, wäre ich der absolute Held finde in dieser Arbeit, hoffentlich überlebt, das ist der Quarteng, der Chancellor. Da finde ich unglaublich einen beeindruckenden Typ. Ich habe übrigens jetzt auch noch angefangen, Bücher von ihm lesen. Unglaublich gescheites Haus. Er hat völlig recht, es ist die richtige Politik. Sie müssen jetzt mal durch das durch. Sie haben in England so, seit etwa 12 Jahren machen sie eigentlich eine schlechte Politik.
Aber sie hat es heute Morgen schon zurückgenommen.
Ja, die Liz Truss hat in dem Fall einen Fehler gemacht. Wenn sie da jetzt schon angibt, das ist ein Fehler, hätte sie nicht sollen machen. Dass sie Gegner hat, die jetzt natürlich von Anfang an, ich meine, sie hat zum Beispiel Boris Johnson, oder sagen wir, nein, das stimmt nicht. Boris Johnson hätte ja wollen, dass sie wird, aber der Rishi Sunak ist natürlich gar nicht ein Freund von einer. Dass es jetzt schon angeht, ist kein gutes Zeichen. Aber Politik inhaltlich wäre richtig gewesen.
Nein, aber das ist die Politik, wenn man den reichsten Steuern runtertut, wird es besser. Das ist natürlich die Haltung, die du hast in deinem Kreis, aber beim Donald Trump funktioniert nicht. Weil sie investieren das nicht, sondern sie tun es auf die Seite legen. Das ist
es
eben
geht
so.
Nicht nur um die Reichen, es geht um die Unternehmenssteuern, auch die sie runtergenommen haben. Es geht um beides.
Maximalsteuer hat sie von 45,
ja, das ist ganz,
von 40
ja.
auf 45% hat
sie ja, ist auch richtig. Nee. Schau mal den Kanton Zug an. Haben wir jetzt gerade Wahlen gehabt, gestern. Riesenerfolg von den Bürgerlichen. Ja. Die Bürgerlichen haben immer dann Erfolg, wenn sie wirklich bürgerliche Politik machen. Und bürgerliche Politik heisst, den Staat zurücknehmen. Und den Staat zurücknehmen heisst, immer Steuern senken. Der Staat kostet viel zu viel. Er pfuscht uns überall rein. Er verhindert überall Innovationen und die Investitionen verhindern. Und um das geht es in England. Ja. England hat praktisch eine Deindustrialisierung erlebt in den letzten 30 Jahren. Sie haben nur noch den Finanzplatz. Da müssen sie ändern. Und das können sie nur, wenn sie gute Bedingungen haben für Unternehmer.
Also das Lob auf tiefe Steuern, natürlich Kanton Schweiz, Kanton Zug, weiss man, alle Reichen, Zürcher oder viele gehen dort hin und damit natürlich eben das Ungleichgewicht verstärken. Das ist also natürlich unsinnige Politik, der Steuerwettbewerb nach oben innerhalb von der Schweiz. Aber innerhalb in Europa ist es noch eine ganz andere Situation. Du kannst ja nicht von London irgendwie aber nach Oxford gehen und dann Steuern senken.
Du hast lebenlang als Unternehmer gearbeitet und du weißt doch auch, dass du besser gewusst hast, wo du dein Geld investierst, als der Steuerbeamte Bünzli im Steueramt von Zürich.
Aber das ist eine andere Aufgabe.
Nein, aber der sollte doch nicht zu viel Geld haben von dir. Ist doch ganz einfach. Du brauchst doch das Geld, weil du weißt, mit dem Geld etwas Gescheites zu machen. Und das ist wirklich ganz primitiv einfach.
Nein, es ist nicht primitiv
aber
einfach.
Kannst du auf der ganzen Welt schauen. Die Länder, die hohe Steuern haben, sind nicht gut und die Länder, die tiefe Steuern haben, sind gut.
Das ist ein völliger Unsinn. Die Länder, die hohe Steuern haben, die Schweiz hat relativ hohe, die haben auch einen guten Sozialstaat, die haben gute Bedingungen und sind in Sachen Lebensqualität.
Das schafft keinen Wohlstand. Der Wohlstand, den wir heute haben, den verdanken wir unseren Vorfahren, wo der Sozialstaat noch lange noch nicht so gross war, wie er jetzt
gut,
ist.
Gut, aber was ermöglicht hat, dass dann nachher ein Sozialstaat kam. Okay, reden wir über Iran zum Schluss. Eine gewaltige Entwicklung in der letzten Zeit. Aufstand von der Frauen ist nicht so in den Medien, weil wir sind so abdeckt und zudeckt von Ukraine und Energieproblemen. Aber der Aufstand von der Frauen gegen das Kopftuch, gegen den Hijab, sind das Symbol vom Mullah-Regime ist so eindrücklich, was dort jetzt passiert, der Mut, der dort passiert und natürlich andererseits auch die Brutalität von der anderen Seite, wo immer wieder kommt von dem Regime, wo schon Millionen auf die Straße gegangen sind, ist immer niedergeschlagen worden und man hat natürlich das Gefühl, auch das mag es kein Regime-Change. Es ist wirklich schwierig, gegen so ein Regime anzutreten, Markus.
Ja gut, aber jetzt glaube ich im Fall wirklich, dass das Regime übertreibt es total. Also ich bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, es könnte jetzt bald ziemlich stark wackeln. Was man einfach noch schnell kann sagen kann, weil du bist ja immer da der grosse Freund von Joe Biden. Der Joe Biden tut immer noch verhandeln mit Iran um ein neues Atomabkommen. Und wer tut übrigens vermitteln bei dem Atomabkommen? Die Russen. Also ich meine, das ist ja so birrenweich. Joe Biden sollte jetzt sofort aufhören.
Das Atomabkommen ist tot.
Sofort aufhören. Sie sollten gar nicht mehr reden miteinander. Er sollte sagen, es ist fertig, mit denen mache ich nie mehr ein Abkommen. Wir machen dann mit dem neuen Regime wieder ein Abkommen. Nein, und wenn du siehst, mit welcher Gewalt, dass das Regime gegen Frauen losgeht, also ich meine, das ist, da siehst du mal, was das für ein Dreckregime ist. Und dass jeder Vertrag, den du mit so einem Dreckregime machst, du sagst das Gleiche beim Putin, dass so ein Abkommen nie darfst machen. Mit solchen Ländern sollte man gar nicht abkommen.
Gut, man kann immerhin sagen, dass Teheran sich an das gehalten hat beim ersten Abkommen und dann der Trump aus politischen Gründen hat es aufgehört. Übrigens, wie sieht die Gesellschaft aus in Iran? Ich habe unglaublich interessante Serie gesehen bei Apple TV, die heisst Teheran und es geht dort darum, israelische Spionen wollen dort Aktionen machen und da sieht man die Spaltung von diesem Land, die Religionswächter auf der einen Seite und die haute volée, die jungen, reichen Söhne und Töchter von denen, die an der Spitze sind vom Regime und dann dachte ich, das ist völlig übertrieben. Und ich habe eine Journalistin drauf, die jahrelang im Iran gelebt hat, und gesagt, genau so ist das. Das ist so korrupt, das ist so kaputt und darum würde ich also noch die Serie sehr empfehlen, auf Apple TV, sie heisst Teheran. Und da sieht man, wie es im Iran zu und her geht. Und man merkt, das Regime müsste man eigentlich kippen können, wenn es noch irgendwie geht.
Ja, aber es ist eben schon so. Also Iran ist ein interessantes Land, weil es ja immer viel, viel... Ja, es ist ein modernes Land gewesen, das übernommen worden ist von den Mullahs. Und gleichzeitig sind die jetzt also schon lange an der Macht. Gell? Also sie sind jetzt schon...
Über 40,
ja. Eben. Also es ist, so viele Fehler haben sie dann gleich wieder nicht gemacht. Sonst haltest du die nicht so lange an so einem... Also um eine
aber
Art
es ist so brutal.
Ja, aber das sind andere auch.
Du, ich habe einen getroffen, einen Iraner, der mir erzählt hat, als 15-Jähriger hat man ihnen gesagt, ihr müsst jetzt, das ist im Krieg gegen Irak, müsst ihr einfach durch die Minenfelder laufen und wenn ihr in die Luft geht, dann kommt ihr ins Paradies und haben 72 Jungfrauen. Einen Freund von ihm, dem ist genau das passiert, sein Klassenkamerad, der ist auf den Minen raufgekommen. Ein Land, das seine Jugend so auf die Art und Weise missbraucht, das ist natürlich ganz extrem.
Ja gut, aber eben, da sind wir in bester Gesellschaft. Russland ist so, China ist auch bald so. Es sind immer etwa die gleichen Länder und wir wissen es eigentlich. Und mit solchen Ländern sollte man kein Atomabkommen schließen.
Also, das Wort zum Montag noch zum Schluss.
Karthago sollte zerstört werden.
Genau, haben wir früher auch schon zwei, drei Mal gehört. Das war unsere Sendung von diesem Montag. Die nächste Sendung heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Es wird 6:30 mit Subaru, der 4x4. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.